Herzlich willkommen zu Future Limited. Endlich eine neue Ausgabe von unserem Science-Fiction-Podcast. Wie immer natürlich mit Jochen Dreier und Max von Malotki. Tag.
Guten Tag.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie lange, also bestimmt Monate warten wir schon drauf, endlich darüber reden zu können, weil wir so unfassbar gut diese Serie fanden, nämlich The Mandalorian, die neue Star Wars Serie. Und wir mussten uns aber zurückhalten, natürlich, weil dieser Disney Plus Service ja jetzt erst gestartet ist hier in Deutschland und so lange konnte man das halt noch nicht gucken. Wir hatten eine Chance und wir waren so hyped. Also ich glaube, wir haben uns immer regelmäßig, war einer so hyped, dass er gesagt hat, wir reden jetzt drüber, wir müssen jetzt drüber reden, weil es so geil ist. Alle reden schon über Baby Yoda, wir müssen jetzt auch drüber reden.
Ja, weil das gesagt, auch so hey. Ungewöhnlich ist. Das ist auch so ungewöhnlich, dass es das überhaupt noch so gibt, ja, weil normalerweise eine Serie veröffentlicht wird und dann gibt es die auch in Deutschland gleichzeitig und ein Film wird auch in Deutschland veröffentlicht und jetzt war es mit Disney Plus seit langem zum ersten Mal wieder diese seltsame Situation, dass man hier noch nicht wirklich drüber sprechen kann, weil so viele Leute es noch nicht sehen konnten, wir die Chance vorher hatten und das jetzt erst der Fall ist. Und dann ist es auch noch etwas, was uns... Das wird bei anderen Sachen wäre mir das total egal gewesen. Aber das ist halt hat uns so gut gefallen, so gut, dass wir uns Sprachnachrichten geschickt haben und immer halt sozusagen einfach nur die Melodie des Soundtracks uns zugeschickt haben. Ich habe den Soundtrack gehört, während ich hier so geputzt habe und sowas. Ja, ich habe den einfach so gehört. Ich habe den gehört, dabei aus dem Fenster geguckt, weil alles draußen vor dem Fenster besser ist mit dem Soundtrack von Mandalorian. Also wir sind wirklich schwer verrückt nach und durch diesen positiv, auf eine positive Weise verrückt geworden, durch The Mandalorian wirklich.
Also ich muss auch sagen, ich würde sagen, ohne mit der Wimper zu zucken, ist es eine der besten Science-Fiction-Serien der letzten Jahre. Ich weiß aber auch, dass es umstritten ist. Ich weiß auch, ich habe einen Kumpel, der hat es gesehen und der war so, echt, das findest du gut? Das ist ja super langweilig. Also es ist, ich finde es sogar gut, wenn es umstritten ist, weil dann ist es nicht so, oh Gott, das ist jetzt die Hype-Serie, über die alle reden und jeder findet das gut und so, sondern es gibt auch Leute, die finden es boring. Ich muss sagen, ich fand es das Beste, was Star Wars passieren konnte. Eine Geschichte, wo ich als Science-Fiction-Fan natürlich immer schon dabei war, immer die ganzen Filme geguckt habe und in den letzten Jahren von diesen Kanon-Filmen, also den ganzen großen Fortsetzungen und jetzt auch dem Ende, ich fand es okay, aber ich war eigentlich immer einigermaßen enttäuscht, weil so groß wie das mal war, konnte man es gar nicht mehr machen, weil man es schon zu so epic proportions aufgeblasen hatte. Und diese Serie hat echt wie so eine Erfrischungskur gewirkt für dieses Genre, für Star Wars. Ich muss sagen, ich habe Clone Wars nicht gesehen. Es gibt Leute, die sagen, Clone Wars hätte das schon gemacht. Aber The Mandalorian ist für mich einfach so ein Ding. Da muss ich sagen, vielen Dank, dass ihr das gemacht habt. Es ist der Hammer.
Ich finde gerade, wo du Clone Wars gerade ansprichst. Also Mandalorian ist ja entstanden aus der Lore, also aus dieser ganzen, was die Welt, die aufgebaut wurde, aus Star Wars und dann so etwas Kleines rausgenommen. Und ich glaube, diese Serie hätte mir auch gefallen, wenn ich Star Wars nicht kennen würde, weil sie trotzdem funktioniert hätte. Ja? Also diese kleine Geschichte von Mandalorian, man muss nicht alle Hintergrundgeschichten, es wird schon kennen vorher, weil das wird ja so nach und nach aufgebaut. Man muss eigentlich nicht unbedingt die ganze Geschichte die Jedis und sowas kennen, das ist gar nicht so mega wichtig. Und das hat mir auch so viel Spaß daran gemacht. Es ist einfach mal nicht wichtig gewesen, was die großen, mächtigen Kriege, Jedis und Imperatoren und sonst was alles machen, sondern es ist eine kleine Geschichte.
Ja, es ist eine kleine Geschichte, es ist eine intime Geschichte, ja, und dadurch, dass es eine intime Geschichte ist, kannst du auch eine intime Story von verschiedenen Personen erzählen, für die das, was sie tun, ja auch wirklich noch was bedeutet, wo sie da unterwegs sind. Es hat nicht immer sofort irgendwelche Konsequenzen fürs gesamte Universum, was die jeweiligen Personen tun. Es gibt keine Auserwählten, ne? Also wie du ja sagst, keine Jedis. Das Einzige, was es irgendwie mal gibt, ist dann so ein cooler Spruch vom Mandalorian, der ja so ein Bounty-Hunter ist, so wie Boba Fett, ist ja so eine Boba Fett-Figur, der sagt einmal an einer Stelle, da sagen die Typen so, ja, hier, du musst deine Waffe aber draußen lassen. Und dann sagt er so, Weapons are my religion. Das ist so wie, ich kann die nicht liegen lassen, Alter, das geht nicht. Waffen sind meine Religion. Und ich finde es lustig, weil das ist dann so das, was so an Religion und Ritual natürlich auch eine große Rolle spielt, aber es ist nicht alles so mega überladen. Ja? Es geht um diesen einen Typen, der irgendwie Abenteuer erlebt und das hat mir einfach super gut gefallen. Und wir haben uns viel darüber unterhalten, auch schon im Vorfeld zu dieser Ausgabe von Future Limited, was diese Serie eigentlich so gut macht. Und du hast immer von der Welt gesprochen.
Genau, es ist das, was Star Wars von vornherein, also ich jetzt die Filme, gut gemacht hat, was sie so unglaublich besonders gemacht hat, dass gleich der erste Film in den ersten 20 Minuten so eine Riesenwelt aufmacht und die auch lebendig ist. Da ganz viel Verschiedenes passiert. Alleine schon, wenn man überlegt, wer hat als erstes geschossen in der ersten Bar, war es Han Solo oder nicht, ja? Also darüber wurde seit Jahrzehnten diskutiert. So viel steckt da drin. Die Jawas, die am Anfang vorkommen. Ja, diese Welt scheint sofort sehr groß zu sein. So, das ist eine Riesengalaxie und da sind diese Konflikte und es fängt an auf diesem quasi kleinen Gehöft, auf dem kleinen Bauernhof. So. Und das schafft halt der Mandalorian, also die ganze Serie, so toll, dass halt diese Welt, die einen von vornherein so fasziniert hat, bei Star Wars lebendig gemacht wird. Und diese kleinen Personen, die überall immer mal wieder so reingestreut werden in dem Film. Zum Beispiel, da gibt es ja auch beim Empire Strikes Back diese Szene, wo Darth Vader die Kopfgeldjäger anstellt, um den Millennium Falcon zu tracken. Ja, die Crew da drin, genau. Und da gibt es halt auch einen Mandalorian, der dabei ist. Da gibt es einen Droid, der auch bei The Mandalorian vorkommt, also einer dieser Baureihe. Und von dort ist quasi diese ganze Kopfgeldjäger-Boba Fett-Schiene losgegangen. Ja? Und hier wird halt in dieser Serie das weitergedacht und aufgebaut und die Mandalorianer werden nochmal näher vorgestellt. Das gibt es alles in diesen ganzen Büchern und Clone Wars gibt es das auch. The Lore is strong bei Star Wars. Das ist also, es gibt eine viel mehr Hintergrundgeschichte als.
Ja,
ne? Das ist schön.
Es gibt auf. Ja, das ist super schön und vor allen Dingen, ich meine, klar, alle, die uns hören, die im Zweifelsfall die Bücher lesen, die werden sagen, ja, es gibt super viel Hintergrund, ihr müsst einfach immer die Bücher dazu lesen. Zum Beispiel soll es jetzt auch irgendwie ein Buch geben, hier Poe Dameron ist ja einer der Helden der letzten großen Star Wars Filme, der kriegt dann so eine Backstory in einem Buch, wo er irgendwie als Spice-Schmuggler unterwegs war oder sowas. Ne? Und dann kann man sich das da halt durchlesen. Aber dann denke ich immer so, ey, das würde ich gerne auch in der Serie sehen. Warum denn bitte nur als Buch? Weil das ist das, was hier im Mandalorian so gut funktioniert. Du sagst ja auch, diese Welt ist so groß, diese Welt, die lebendige Welt wird auch endlich mal ausgespielt. Du hast Zeit, dich um diese Einzelfiguren zu kümmern, denen eine Backstory zu geben, ein Leben zu geben, Relevanz zu verleihen und es muss nicht alles so innerhalb von 5 Minuten dann wieder vorbei sein. Bam, andere Welt, weil wir haben ja sonst keine Zeit. Und das Ganze geht so ein bisschen einher. Und das finde ich einen richtig smarten Move.
Genau. Das ist doch das Gefühl, das dir auch gefallen hat bei Rogue One. Das ist, weißt du, das ist die kleine Geschichte der kleinen Rebellen, die halt vorher mal nur erwähnt wurden. Also plötzlich waren die Pläne für den Todesstern da. Aber wo kamen die her? Und dann hat man Rogue One gemacht. Und ich glaube, weil das funktioniert hat und weil das die Fans mochten, das steckt viel drin im Mandalorian. Zum Beispiel, und ich finde das so toll, die so relativ wichtige Nebendarstellerin Cara Dune, ist eine ehemalige Schocktrooperin, wollte ich gerade sagen.
Trooperin.
Ehemaliger Schocktrooper. Ja. Und die spielt eine kleine Rolle, aber die ist ganz menschlich. Das ist halt eben nicht einfach nur der Schocktrooper, aber es ist halt einfach nur ein Schocktrooper. Und die erzählt aber eine Hintergrundgeschichte. Ja? Die macht halt das auf, dass halt auch Schocktrooper eine Geschichte haben, dass sie im Krieg eingesetzt wurden, dass als der Krieg vorbei war, dass sie dann halt nicht mehr so richtig eine Aufgabe gefunden haben und dann sind sie halt Mercenaries geworden, also Söldner geworden. So, und super spannend, auch eine tolle Schauspielerin. Also über die könnt ihr auch schon sehr, sehr viel erzählen. Vielleicht komme ich da auch nochmal hin, weil ich möchte gleich schon wieder meine ganzen Sachen loswerden über Cara Dune, weil ich sie toll finde, weil ich lasse es mal jetzt gerade.
Weil du ganz geheim immer Mixed Martial Arts Videos guckst auf YouTube oder was?
Nee, ich hab über sie gelesen und dann habe ich, das weiß natürlich jetzt nicht jeder, aber ich spiele halt seit vielen Jahren Command & Conquer Red Alert und zwar wirklich das alte über Multiplayer, ja, und ich bin ein großer Command & Conquer Fan und spiele wirklich, dass man von 96 erstmal weiterentwickelt wurde und sie spielt halt in Alarmstufe Rot 3 von 2008 spielt sie halt Natascha. Das ist halt so cool, wenn man halt das ist halt so eine russische Spionin, das ist so cool, wenn man das halt liest, während man über eine Schauspielerin recherchiert und denkt so, wow, wie lustig, du bist wirklich 2008 schon als Natascha in wahrscheinlich einer deiner ersten Rollen ever begegnet.
Also ganz ehrlich, wenn dieser Podcast Untertitel hätte, ne, dann stände hier an der Stelle unter It got nerdy so fast. It got nerdy very, very fast. Also ich finde es schön, wenn wir so ein bisschen auch Einblicke in deine Vergangenheit und deine anderen Vorlieben bekommen. Aber ich meine, hey, die haben coole Charaktere gecastet für diese Serie. Leute, die auch wirklich diese einzelnen Charaktere bunt und cool darstellen und man sich denkt, ich mag die eigentlich alle. Ich mag ihn, also ich mag den Mandalorian selber, ich mag sie, Cara Dune, auch eine tolle Figur, ja. Und das hatte ich bei Rogue One auch, dass du dachtest, okay, ich mag dieses Ensemble, ich mag diese Truppe und das Ganze, und das meine ich, das wollte ich vorhin sagen, das Ganze funktioniert deswegen so gut auch in dieser Serie, weil sie als Genre eigentlich fast, wenn man so will, klar, es ist ein Science-Fiction, aber sie haben ein Western-Genre im Grunde gewählt. Es gibt unfassbar lange Einstellungen, wo einfach so Spannung aufgebaut wird, wo einer durch so eine, eben wie durch eine Westernstadt läuft, ne? Da ist überall Sand und da fehlt nur noch so Tumbleweed, was so vorbeikommt. Mhm. Und dann wäre es irgendwie perfekt. Und du lädst das so auf. Und dadurch, dass es eine Serie ist und eben nicht ein Film, der dann in, die nehmen sich ja heutzutage schon mehrere Stunden am Stück und die sind immer super lang. Und trotzdem reicht es nicht, zwischendurch mal durchzuatmen, weil du die Zeit nicht hast. Das hast du in der Serie natürlich. Und du kannst in diesen kleinen Einzelfolgen, kannst du natürlich abgeschlossene Mini-Stories auch nochmal erzählen und einer Figur dann ein bisschen mehr Bedeutung verleihen. Und also das haben sie einfach richtig, richtig gut gemacht.
Wo du das gerade sagst mit dem Western-Genre, das ist auch, weil Mando, wie wir ihn ja alle liebevoll nennen, der
unser Mando,
der rennt ja auch nicht einfach überall rein. Ich meine, der ist Kopfgeldjäger, aber der ist halt total der Stratege und dann nimmt sich halt auch Zeit und liegt dann irgendwo auf so einer Düne und guckt erstmal so eine Stunde oder also eine Stunde, gefühlte Stunde in der Serie, aber halt so einen halben Tag, was denn sozusagen das Ziel macht, ja, bevor er dann halt mal loslegt. Und das finde ich halt auch so interessant, ja. Also die nimmt sich Zeit, weil Zeit irgendwie auch Sinn macht, so wie dieser Typ agiert, ja. Das ist halt, es muss ja nicht eben schnell erledigt werden, sondern er muss es so machen, er ist alleine, er muss halt sein.
Wenn der Typ 1 hat, dann Geduld, das kann man schon so sagen. Ja, genau. Aber das Coole ist, ja, und das ist das, deswegen funktioniert die Serie auch so gut, man hat halt so einen Mercenary-Type, ne, also so einen Kopfgeldjäger, Mandalorianer, der super, super diszipliniert ist, der seine Rüstung, also auch insbesondere sein Kopfteil da, nie vor anderen Menschen ablegt. Ja. Der ist immer so das totale Vor von Mensch, der ist immer hinter diesem ganzen Metall verborgen, der nimmt sich die Zeit und so. Und dann wird er eben, das ist ja die große Geschichte von The Mandalorian, das kann man, glaube ich, auch an dieser Stelle schon sagen. Wir werden nicht viel, so super viel spoilern, aber so ein paar Details. Die Story selber werden wir nicht verraten, aber er findet eben halt dieses Baby Yoda. Und Baby Yoda ist einfach halt so ein kleines Baby und das macht halt irgendwie allen möglichen Scheiß die ganze Zeit. Und er ist halt so, da muss ich dann sagen, da werde ich dann wieder total getriggert im positiven Sinne, dass er ist dann so wie so eine Bud Spencer-Figur, weißt du? Mhm. Total groß und stark und eigentlich so einer, der die ganze Zeit rumballert und so weiter und so fort. Aber dann hat er dann auch eben immer wieder so viel Herz, dass er sagt, du sollst das nicht anfassen. Und dann, das Baby macht dann doch wieder irgendwas und er dann so, okay, dann gebe ich es dir jetzt halt. Weißt du, das ist dann so, ja, das ist so nice, weil das Baby bringt ihn an die Grenzen. Den Mann, der irgendwie eine Woche in der Düne liegen kann, um irgendwas zu scouten, gerät an die Grenzen wegen dieses Babys. Das ist halt so toll einfach.
Ja, ja, Baby Yoda ist sowieso, also wer hätte das gedacht, dass das so gut funktioniert. Man wusste es ja nicht, ja, ich habe auch nicht damit gerechnet, dass jetzt eine kleine Variante von Yoda kommt, also ein Baby dieser Spezies, es gibt dazu keinen Namen tatsächlich dieser Spezies, ist sehr interessant. Und
das heißt auch nur The Child in der Serie.
Ja,
ne?
The Child,
das Internet nennt ihn Baby Yoda, aber eigentlich ist es halt The Child.
The Asset, wenn es darum geht, ist halt, aber das funktioniert, das ist so niedlich und es funktioniert so gut. Also mir ist wirklich das Herz da aufgegangen, jedes Mal, wenn das halt in diesen großen Augen einen anschaut. Aber das Verrückte ist, und da kommen wir nochmal da kurz zurück, was wir am Anfang sagen, die Welt größer machen und die lebendig machen, das, was sonst in dieser Galaxie noch passiert. Weil relativ in den ersten Folgen wird einmal die Macht angewandt von Baby Yoda, ja, um dem Mandalorian zu helfen. Und niemand, er nicht, der Mandalorian nicht und auch die ganzen anderen, denen er das erzählt, wissen, was das sein könnte. Und wir befinden uns zeitlich nach dem Fall des Imperiums, wir befinden uns zeitlich nach dem Ende des dritten Films der ersten Trilogie, also der alten Trilogie, und quasi vor dem Start der neuesten Trilogie. Dazwischen befinden wir uns in so einem Vakuum. Und er hat davon noch nie so richtig was gehört. Was soll das mit der Macht und irgendwie Jedis? Das weiß er offenbar gar nicht. Das weiß der Zuschauer halt. Und das ist wahnsinnig spannend. Ja, also das so zu schreiben und halt das so weit rauszulassen, dass selbst die Protagonisten irgendwie nichts damit anfangen können. Was ist denn das für ein Wesen? Wissen wir nicht. Macht komische Sachen, komische Mächte. Egal, ich pass mal drauf auf. Süß. Ja, also ja, das ist doch, also das war überraschend. Das fand ich schön. Also das so zu drehen und nicht, ja.
Ja, das fand ich auch überraschend. Ich muss auch ehrlich sagen, ich fand es überraschend, dass sie überhaupt das mit dieser, also du musst dich ja schon entscheiden, wenn du eine Serie machst über The Mandalorian, dass der Typ eine Maske hat und dass der die nicht absetzt. Das ist doch auch ein Risiko. Also ich meine, das ist eine Disney-Serie, die soll ganz viele Leute erreichen, dann hast du einen Typen, dessen Gesicht du eigentlich nie siehst. Ja. Das ist schon eine krasse Entscheidung, oder?
Ja, ja, auf jeden Fall. Und es ist ja auch nicht irgendwer, der drunter ist. Es ist Pedro Pascal, der da drunter ist. Das ist meiner Meinung nach ein sehr aufstrebender Schauspieler der letzten Jahre. Ist ein super Schauspieler. Also, und ich meine, Schauspieler spielen
normalerweise... Bei Game of Thrones war der auch dabei.
Genau, genau. Narcos, ganz große Rolle. Und ja, man denkt so, nimmst du die mal ab? Und aber so länger man das schaut, solange man das schaut, denkt man immer, man würde etwas sehen in dieser Maske, in diesem Helm. Ja, man denkt immer, man würde sehen, wie er jetzt sein Gesicht verzieht oder wie er zweifelnd guckt oder so. Und ich meine, also und dann nehmen sie sich auch noch selbst so auf den Arm. Es gibt dann, ich glaube, in Folge 3 wird er gefragt, ich wette, du hast da auch gerade dran gedacht, da wird er gefragt, nimmst du die eigentlich nie ab? Und er sagt, doch, das letzte Mal heute Morgen zum Gesicht waschen. Das ist so trocken, es ist so wahnsinnig trocken einfach und es ist so gut, dass es halt dann nicht irgendwie so mystisch aufgeladen wird und dann nochmal, aber vor anderen Leuten, nie.
Nicht, nee. Aber man muss dazu sagen, dass dadurch, dass man diese Maske hat und vielleicht ist das auch so ein bisschen das Geheimnis oder sozusagen aus der Not heraus passiert das dann natürlich, dadurch, dass es diese Maske gibt und du die ganze Mimik nicht siehst, musst du natürlich viel über die Beziehung und die Gespräche und die Handlungen generieren. Und muss Beziehungen zu anderen Leuten darstellen, damit du weißt, wo die emotional angesiedelt sind. Das heißt, es gibt ganz viel in Beziehung mit anderen und darum wirkt das, obwohl man das Gesicht nicht sehen kann, wirkt die Serie, als hätte sie unheimlich viel Herz und Wärme oder halt Härte und Abneigung und so weiter, weil du eben merkst, okay, du musst den irgendwie verorten können und das kannst du eigentlich nur dadurch machen, was er macht. Und der Schauspieler ist natürlich auch mega, was du gesagt hast, du denkst dann wirklich, okay, jetzt zieht er gerade die Augenbraue hoch oder seufzt innerlich oder so, weil man das irgendwie alles so mitnimmt. Und ich finde es witzig, die Entscheidung, weil maskierte Helden in Star Wars waren eigentlich in der Regel die Bösen, ne? Also Darth Vader, oder hier die ganzen Stormtrooper, hier Captain Phasma oder so. Und die haben irgendwann haben die angefangen, das aufzulösen. Auch in den Filmen. Du hast dann irgendwann, hast du auf einmal wurde die Maske abgenommen oder die Maske wurde nur noch exemplarisch draufgetan, dann spielte sie keine Rolle mehr und dann doch, dann war sie nur noch Accessoire. Mhm. Und dann hast du aber auf einmal die Menschen hinter der Maske kennengelernt, eben seine Stormtrooper oder was auch immer, um denen mehr Backstory auch verleihen zu können. Ja. Und das weicht auf und dann hast du eben aber auch die Guten, die auf einmal auch eine Maske haben und das jetzt hier in dieser Geschichte erzählt wird. Also diese 100% Schwarz-Weiß-Geschichten, die haben sich in den letzten Jahren immer mehr aufgeweicht und ich finde es auch wichtig zu sagen, also für alle, die jetzt nicht wissen, ob sie das gucken wollen, weil man ja manchmal so Geschichten hatte, wie zum Beispiel, nehmen wir mal Batman oder so, ne? Der Rächer mit der Maske, ich bin hier, der Held mit der Maske, ich bin der Goldene, weil natürlich auch Ritterfigur ist natürlich auch sowas, was da mit eine Rolle spielt, ne? Der Ritter in der Rüstung und so. Es ist überhaupt nicht platt, es ist überhaupt nicht irgendwie martialisch im klassischen Sinne, natürlich wird da auch geschossen und so, klar, aber es ist viel, viel, viel wärmer, als man zunächst mal vermuten möchte, die ganze Sache. Und das finde ich wichtig zu erwähnen.
Ja, warm, Humor, viel Humor. Auch meiner Meinung nach der gute alte Star Wars Humor, der im allerersten Film auch so lustig war. Ja, also immer mal doch so nebenbei irgendwie einen trockenen Witz fallen lassen. Also, ja.
Aber ich liebe dich, ich weiß. Ja. Das ist so der Klassiker. Das hat man da auch. Und das liegt aber auch daran, dass sie die richtigen Leute, muss man sagen, geholt haben für diese Serie. Einen, den wir beide sehr, sehr mögen, wo du dich immer spontan verbeugst und ich auch. Taika Waititi. Also wirklich.
Ja, genau. Taika Waititi. hat stark mitgearbeitet, hat Regie geführt, er hat selbst mitgespielt. Er spielt einen Battle Droid, den IG.
Also ein Roboter, ja.
Ja, genau, den IG-11. Sehr tödlich, tatsächlich auch sehr lustig und da hat er noch eine sehr, sehr interessant geschriebene Veränderung über die ganze Serie, die
ich finde es toll, wenn du sagst, sehr tödlich, das ist so schön.
Ja, sehr tödlich.
So.
Ja.
Steigerung von tödlich ist sehr tödlich. Ja.
Ich habe das Gefühl, in den letzten Jahren habe ich das Gefühl, dass überall da, wo Taika Waititi seine Finger dran hat oder drin hat, das wird irgendwie zu Gold. Das war bei Thor so, er hat gerade einen Oscar bekommen für Jojo Rabbit. Also irgendwie macht er einfach ein gutes Zeug und der trifft immer meinen Humor. Also ich muss immer, wenn er dabei ist, weiß ich, ich muss lachen. So, also und
Der Typ ist einfach mega gut. Der Typ ist einfach super, super gut. Was ich auch interessant finde, der fällt jetzt nicht so auf. Taika Waititi ist momentan so ein bisschen die auffälligere Figur, natürlich auch so der etwas neuere. Aber Drehbuchautor und Produzent Jon Favreau war da auch dabei und hat da so den Hut aufgehabt für Mandalorian. Und der Typ ist einer meiner ganz großen Favorites. Der hat Iron Man und Iron Man 2 gemacht und hat sich da eben halt auch bewiesen, ich kann hier so große Superhelden-Movies machen. Deswegen haben sie ihm dann wahrscheinlich jetzt sowas hier auch an die Hand gegeben. Und ich wollte ein bisschen was zum Hintergrund von Jon Favreau erzählen, weil man da, glaube ich, sieht, da sind die Wurzeln, die dafür gesorgt haben, wie auch der Ton in dieser Serie zustande gekommen ist. Und ich mache das so ein bisschen fest an so zwei Dingen. Also Iron Man und Iron Man 2, klar, Superhelden-Movies, die lustig sind, keine Frage. Er hat aber noch andere Sachen, die ihn kennzeichnen. Zum Beispiel hat er einmal einen Film gemacht, den wird wahrscheinlich kaum jemand kennen. Ich habe den geguckt, Asche auf meiner Haupt, ist auch kein Science-Fiction-Film oder so. Heißt Kiss the Cook, ja, Kiss the Cook, also Küss den Koch. Das Ding ist, der heißt auf Deutsch, So schmeckt das Leben. Was, glaube ich, einer der schlimmsten Titel ever ist, Jochen.
Ja,
also, so schmeckt das Leben.
Ja.
Und ist eine total schöne Geschichte über einen Koch, der irgendwie mit so einem Bus dann durch die Gegend fährt und irgendwie, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, ob mit seinem Sohn oder so zusammen dann so Fleisch und Sandwiches macht und dann so durch die Städte fährt und sich irgendwie so ein bisschen wiederfindet, so eine Story. Und die war richtig, richtig toll und eine sehr herzliche und warme Story. Und diese beiden Sachen sind sehr stark bei ihm eingelegt, bei Jon Favreau. Er kann das Warme, er kann das Herzliche, er kann diese ganzen Gefühlssachen sehr, sehr gut und er kann eben das Lustige. Und der hat so ein bisschen so eine Vergangenheit. Er hat nämlich ganz am Anfang seines Lebens hat er als Stand-Up-Comedian versucht, sein Geld zu verdienen und hat sich einer Comedy-Gruppe angeschlossen, zu der auch Mike Myers zum Beispiel gehört hat, einer der ganz bekannten Comedians. Und du merkst diese Connection, weil zum Beispiel ein aktueller Comedian, so ein sehr zynischer Typ, nämlich Bill Burr, den kennen nicht so viele in Deutschland, der spielt auch eine Nebenrolle, aber eben eine, wo man auch so ein bisschen witziger sein muss, aber nicht so viel. Und du merkst, dass dieser ganze Cast auch so ein bisschen darauf basiert, dass er diese Connections hat.
Ein anderer Comedian, der auch eine kleine, aber ziemlich großartige Rolle hat, ist Jason Sudeikis. Wenn lange bei Saturday Night Live kennt man vielleicht auch nicht. Aber es gibt eine Szene, die in der letzten Folge vorkommt. Das ist nicht, ich spoiler jetzt nicht, da unterhalten sich...
Bloß nicht spoilern.
Nicht spoiler überhaupt nicht, kein bisschen. Nein,
okay,
nein,
gut,
nein.
Gut.
Nein, nein. Aber da unterhalten sich zwei Bike-Scout-Trooper, also auf diesen Bike-Scouts halt, ne? Kennt man.
Also sind Stormtrooper, die auf diesen Fliegebikes unterwegs sind.
Ja, keine Ahnung, wie der danke für das Wort. Danach habe ich gesucht, das Wort Fliegebike habe ich gesucht.
So sagt das, so sagt man das in der Szene, Jochen. Es tut mir leid, das sind Fliegebikes.
Fliegebikes, gut. Also die zwei Sturmtruppler auf den Fliegebikes, die unterhalten sich einfach. Und das ist eine so gute und so lustige Unterhaltung. Und zwar, weil sie so unglaublich realistisch lustig auf eine Art und Weise ist. Es gibt einen Soldaten, der schreibt gelegentlich für die Wired und der nimmt halt da so Militärstrategien auseinander und Film und vor allem aber auch gerne bei Star Wars, lobt Mandalorian den Mandalorian total, also als Strategiegenie tatsächlich. Aber er sagt vor allem über dieses Gespräch, a conversation between two scout troopers that amounts to some of the most realistic military dialogue I've heard, not just in Star Wars, but any movie or TV show. They might as well have transcribed two random soldiers on guard details somewhere. Und es ist wirklich so, die unterhalten sich einfach und es ist so toll, so dieses Gelangweilte und ach, ich frage nochmal nach in der Basis, was ist denn los? Und ja, also, und es ist ganz ruhig,
ist super.
Es ist ohne Musik, da passiert nicht viel. Und das ist so eine wahnsinnig gute Szene. Und das ist eine der vielen Szenen, an denen ich festmache, warum ich diese Serie so gerne mag. Also das sind die, ja, eine Beispielszene dafür.
Die haben, was die echt ein Händchen für haben, ist Pacing, also wie schnell, wie ist der Flow des Films, an welcher Stelle, und wir reden jetzt von einer wichtigen Folge, und wir reden davon, dass eigentlich gerade ganz viel entschieden wird und es gibt unheimlich viel Druck und es ist gerade unheimlich Pressure unterwegs. Und dann hast du das ist so wie so ein Moment of Comic Relief. Das ist so ein bisschen wie in anderen Filmen ist das so die berühmte Aufzugsszene, weißt du, du steigst unten ein, Raketen explodieren, du weißt, du musst in den 14. Stock, oben wird es richtig krass abgehen, da wird dann der Helikopter vom Dach geschleudert und dann hast du so fahren dann so die beiden Helden in diesem Aufzug und unterhalten sich mal kurz, weil eh nichts anderes geht. So ähnlich ist diese Szene da auch, ohne Fahrstuhl, aber hat den gleichen Sinn quasi, und daran merkt man, wie gut das Tempo dieser Serie ist. Es ist einfach richtig, richtig, richtig witzig, und es ist einfach so gut und nimmt sich selber dann auch so wenig ernst in dem Moment, dass du denkst, das ist das, was ich haben will, dass du Leute hast, die dieses Ganze aufgeladen, das, was du auch sagst, ne? Du hast ja vorhin erzählt, dass Baby Yoda an der Stelle mal die Macht anwendet und keiner rafft's und so weiter. Bei denen ist es auch so, die agieren halt mit Baby Yoda und der eine boxt diese Figur. Und dieser Mangel an Respekt, der da ist, der Mangel an Respekt für die ganze Aufgeladenheit dieses Star-Wars-Universums, der tut einem als Zuschauer so gut, weil nur danach kannst du dann wieder den Respekt wieder aufbauen. Weißt du, du kannst den Regler nicht immer auf 11 gedreht halten. Du kannst nicht immer sagen, hier, crank it, crank it, crank it. Du musst auch mal sagen, komm mal zurück auf 3.
Ja, ganz genau.
Ja, absolut, ja. Absolut. Ja. Und das hat diese Serie nicht. Du kommst immer wieder runter und denkst wieder, ach du dickes Ei. Ah, okay. Ach du dickes Ei. Und diese verschiedenen Tempi, die da drin sind, die sind einfach mega. Und das Witzige ist, die Backgrounds Story zu diesem Boxen von Baby Yoda, dieser Comedians, die das gemacht haben, die haben halt irgendwie dann so für den Film, haben die diesen Baby Yoda geboxt und haben sie irgendwie in einem Interview erzählt, hey, ja, die wollten, dass wir den richtig boxen, weil wir haben dann nur so nett mal so dran geknufft, und dann meinte der so, sorry, bitte nochmal, könntet ihr ein bisschen so richtig boxen, weil sonst sieht das nicht echt aus, ihr müsst schon ein bisschen reinhauen. Und dann hat der Typ, halt der Schauspieler, so richtig voll in diese Figur reingehauen. Dann kam danach der Typ, der Setleiter, kam dann so, wir haben ja gesagt, ihr sollt richtig reinhauen, aber vielleicht doch nicht so doll, weil diese mechatronische Figur, in die ihr da reinhaut, kostet mehrere Millionen Dollar und wir können die nicht nochmal bauen, und wenn ihr die kaputt macht, dann haben wir richtig Probleme. Also vielleicht nochmal so mit halber Geschwindigkeit.
Also wirklich, das ist so lustig. Ich habe nämlich gelesen, dass der Jason Sudeikis hat im Internet total Stress bekommen, als er ausgeschaltet wurde in den USA. Ja?
Echt?
Der wurde halt, der hat total die Trolls abbekommen, weil nämlich alle sauer auf ihn waren, dass er Baby Yoda schlägt. Und auch auf dem Set hat er ja gesagt, waren die Leute so ein bisschen beleidigt, als er das zweite Mal so ein bisschen fester zugehauen hat. Und also dieses Phänomen von Baby Yoda hat alle ziemlich schnell ergriffen, offenbar. Also der ganz neue Liebling. Und ich finde das auch nicht schlimm. Ich habe ja mich oft, ich glaube auch schon mal in einer unserer Folgen darüber beschwert, dass mich das nervt, wenn so Figuren eingeführt werden, die halt einfach nur ganz klar niedlich sind, wo ich dann das Gefühl habe, das ist für ein Franchise gut. Ja, also das
ist auch für dieses Franchise natürlich gut.
Ja, genau, aber ich habe mich das nie gestört, weil das gebrochen wird an den richtigen Stellen. Und weil es insgesamt gut geschrieben ist. Deswegen fand ich das nicht schlimm. Also, und abgesehen davon,
es ist mega gut.
Ja.
Und wie viel Liebe und wie viel da so reingeht in diese ganzen Folgen. Also, die haben tatsächlich, das ist natürlich eine Riesenproduktion. Da, ne? Muss man sagen, ja, genau. Disney hat sehr, sehr viel Geld ausgegeben. So viel Geld kann kaum einer ausgeben. Die haben wohl so um die 15 Millionen Dollar pro Folge ausgegeben. Das ist ziemlich viel. Und wir beide sind ja so große
Fans
des Soundtracks.
Ja.
Das ist, glaube ich, viel. Also auf einer Skala von geht so bis viel, ist das viel. Um das mal einzuordnen. Wir sind ja beides Fans des Soundtracks und haben das immer dieses du, haben wir halt immer so mitgepfiffen und Krams. Und
ich habe wirklich einen schlimmen Ohrwurm. Nur weil ich wusste, dass wir das aufnehmen diese Woche, habe ich das schon die ganze Zeit um mich hergesummt. Das ist ganz schlimm.
Vor allen Dingen, ich habe dir einfach immer nur geschrieben per Signal. Tü-dü, und also T-Ü-D-Ü, und dann wusstest du und meintest du so, ja, vielen Dank, jetzt habe ich wieder für den ganzen Tag diesen Ohrwurm. Und da haben sie sich aber auch echt wirklich Mühe gegeben, weil das hat mich dann beeindruckt. Ich habe natürlich auf hier auf Spotify geguckt, gibt es da irgendwie einen Soundtrack zu? Und dann habe ich festgestellt, ja, es gibt einen Soundtrack dazu. Und zwar nicht nur einen. Also normalerweise hast du ja, kommt ein Film raus oder irgendwas, gibt es einen Soundtrack, da sind dann ein paar Tracks drauf, sagen wir mal, vielleicht mal so 30, wenn es irgendwie hochkommt oder irgendwie so. Und die haben wirklich für jede Folge komplett einen neuen Soundtrack geschrieben. Und diese ganzen Folgen-Soundtracks gibt es auch alle bei Spotify. Und ich muss sagen, der Typ, genial, der das gemacht hat, oder?
Ja, das hast du noch gar nicht erwähnt, ne? Ludwig Göransson hat den Soundtrack gemacht und der ist vielleicht dem einen oder anderen auch bekannt von Black Panther. Da hat er einen Oscar dafür bekommen für den Soundtrack. Also da haben sie sich halt einfach gesagt, okay, wir nehmen uns einen der gerade größten Filmmusikkomponisten und nehmen ihn hier für die Serie. Also das darf man auch nicht vergessen.
Ja. Also es gibt bekanntere Typen, ne? Du hättest auch größere Namen kriegen können. Es ist so ein Upcoming Guy, ne?
Ja, schon, klar, ist ein Upcoming Guy. Trotzdem meine ich halt, also hat sich hier Disney oder das ganze Team, wo wir jetzt mal sagen, das ist so mit Ruhe geschrieben und das nimmt sich Zeit und so. Auf der anderen Seite, die hatten halt auch die Möglichkeiten und das ist, bei den Filmen ist es ja das, was einen so hinten raus immer geärgert hat. Die hatten wirklich alle Möglichkeiten, ja, zu machen und haben eigentlich immer ein bisschen too much gewollt und dann ist man nicht mehr so glücklich damit gewesen. Und ja, hier wurden halt die Mittel, die sie hatten, es fühlt sich an, als wären die halt vernünftig und schön eingesetzt worden und wären da angekommen, wo sie dann halt auch funktioniert haben.
Ja, und vor allen Dingen, also weil du sagst das jetzt so, als wäre Ludwig Göransson so der Pick und ist alles klar, brauchen wir uns keine Sorgen zu machen, wird schon funktionieren. Es ist aber nicht so eine Musik geworden, für den Fall, dass ihr die das noch nicht gehört habt, es ist nicht so eine Musik geworden, so wie klassische Pam, padadam, so diese klassische Star Wars Mucke, sondern es ist eher so, wenn man es vergleichen müsste, weil es ja auch ein Western ist, es klingt eher wie Ennio Morricone und das ist schon was, wo man sagen muss, das ist jetzt nicht sofort jedermanns Geschmack und jeder sagt sofort, wow, okay, ja, hier klassische Star Wars Mucke, hat dann später so Elemente, aber es ist, glaube ich, was, wo man mutig sagen musste, okay, wir nehmen jetzt mal sowas, was so anders klingt und du fällst eine künstlerisch mutige Entscheidung und das ist nicht trivial gewesen, glaube ich.
Wenn du sagst, dass diese Musik so Morricone artig ist. Immer wenn die Folgen vorbei sind, dann kommt da immer so ein Zusammenschnitt von so Konzeptzeichnungen der jeweiligen Folge. Also so Zeichnungen, die nochmal die wichtigsten Szenen irgendwie zeigen. Das haben auch verschiedene Künstler gemacht. Ich verlinke das auch in den Shownotes. Das fand ich so schön und passend, weil es auch dieses Western-Gefühl hatte. Ne? Also nochmal so die wichtigsten, irgendwie so die Helden kommen nochmal vor, die Geschichte kommt nochmal vor und man lässt es nochmal so Revue passieren und es ist wirklich jetzt nicht so häufig, dass ich wirklich in einer Serie den Abspann komplett zu Ende gucke und zu Ende höre, ja, also mir das wirklich die Zeit nehme und das habe ich wirklich voll gemacht. Das sind ja auch nicht so super lange Folgen, ja, die meisten sind so um die 30 Minuten und das ich fand
ist kurz,
das ja und ich fand das so, weiß ich nicht, das hat mich halt einfach immer irgendwie gepackt.
Ja, ich weiß auch gar nicht, also es gibt es auch manchmal in Serien, aber nicht so häufig, ist eher so die Art und Weise, wie Filme sind, damit du den Abspann noch anguckst, dass irgendein anderes Arts-Team nochmal einen ganz anderen Abspann gemacht hat, was den Film nochmal Revue passieren lässt und das hast du hier halt auch, was das nochmal so zelebriert. Also diese Serie ist für mich wirklich ein ganz, ganz großer Wurf. Tatsächlich ist Season 2 auch schon angekündigt für Oktober. Ich weiß nicht, ich habe es nicht so ganz auf dem Schirm, ob das jetzt von Corona und diesen ganzen Delays betroffen ist oder ob die schon in der Post-Production sind und das ist dann alles nicht mehr so wichtig und du kannst es irgendwie ohne Drehorte machen, was momentan alles nicht so wirklich geht, dass du noch drehst. Keine Ahnung, aber es ist auf jeden Fall, Season 2 ist angekündigt, soll dieses Jahr kommen und es kommt dann auf jeden Fall irgendwann, das kann man sagen. Und weil diese ganzen Figuren so cool sind, haben sie auch schon mal über Spin-Offs gesprochen, die möglich sein könnten, um dann nochmal tiefer zu erzählen in diese ganzen anderen Figuren rein. Also Disney hat alles richtig gemacht, muss ich sagen. Allein das wäre für mich ein Grund, Disney Plus zu abonnieren. Das Ding ist auf jeden Fall ein Treiber, ne?
Ja, genau. Und vorher wurde das groß diskutiert, ne? Hat Disney Star Wars nicht verstanden? Die Filme, das gefällt allen nicht. Die haben auch wirklich halt jetzt nicht so mega Erfolg mit dem großen Finale gehabt. Und jetzt nach dem Mandalorian hatte ich das erste Mal gefühlt, das ist eine eine gute Strategie. Macht die Welt größer, indem ihr sie kleiner macht. Macht Spin-Offs. Es soll ja auch ein Star Wars Rogue One Spin-Off geben. Dann,
echt?
Ab 2021 soll es dann auch noch eine Obi-Wan Kenobi Serie geben. Also das ist, wenn ich mir das so anschaue, die Strategie, dann ist das jetzt eher die Strategie, die Kevin Feige hat für das Marvel Cinematic Universe. Also es gibt die Serien und es gibt immer mal wieder die großen Filme und es wird ein großes Universum gemacht und es wird die große Geschichte erzählt und die vielen kleinen Geschichten drumherum erzählt. Und so. Und das finde ich gar nicht so schlecht. Als Strategie finde ich das sehr klug. Es funktioniert beim MCU sehr gut. Und ich finde es eigentlich auch für einen Anbieter wie Disney, der das große Studio hat und der jetzt einen Streaming-Service hat, auch nachvollziehbar. Natürlich ist da die, also das können wir jetzt schon sagen, ohne dass ich halt falsch liege, nicht alle Serien, nicht alle Staffeln von allen diesen Star Wars Serien und auch die kommenden Filme werden mich nicht alle so restlos begeistern, weil jetzt vielleicht die erste Staffel von Mandalorian mich begeistert hat. Aber ich finde, das ist definitiv der bessere Schritt, der richtigere Schritt in die richtige Richtung im Moment gewesen, als weiter so zu machen, wie sie mit den großen Filmen gemacht haben, weil das ist für mich total gegen die Wand gefahren, mehr oder weniger. Also da kommt man so nicht weiter. Und ja, jetzt habe ich habe wirklich jetzt mal wieder Freude daran gehabt. Ich habe noch eine Szene, auch ich habe immer noch 1000 Szenen, ich könnte immer noch weiterreden. Ich habe eine Szene, die auch nochmal so mich versöhnt hat, weil, also ich meine, als ich klein war, da habe ich immer diese Spiele gespielt, X-Wing, ja, das war so ein Spiel. Stimmt. Ja, und,
wie viel
und
ich
TIE Fighter
gespielt?
Und sowas, das habe ich immer gespielt. Ja. Und die X-Wings waren für mich halt wegen der alten Filme, hatten die immer so einen Mythos, ja. Das waren halt die X-Wing-Piloten, ey, boah, Luke Skywalker, also den X-Wing fliegen und R2-D2 hinten drin und so, ja. Und es gibt in einer Folge kommen X-Wings vor, ganz kurz, und ich weiß, ich habe dir auch geschrieben, sowas wie, ja. Boah, die X-Wings, ja. Und es kommt aber ganz, die kommen ganz kurz vor. Und plötzlich war aber dieser Zauber, dieser eigentlich großen Geschichte von Star Wars, die war plötzlich wieder da. Es war fast so irgendwie wie, ja, wie so kurz, ein kurzes Aufblitzen der Republik, ja. So, weil der Mandalorian spielt ja eher so auf den nicht so von den Planeten, wo so nicht so wirklich die New Order von der neuen Republik angekommen ist, ja. Also, so ein bisschen verwüstet, ein paar versprengte Stormtrooper und Shocktrooper und sowas. Und ja, da war dieser Zauber kurz der neuen Republik da. Und ich fand das großartig. Und hat mich versöhnt. Ich bin gerade nach Mandalorian gerade ein bisschen versöhnt. Und ich war vorher überhaupt nicht versöhnt mit Star Wars, wirklich.
Ja, ich finde, sie haben die Mischung hingekriegt, die es braucht. Sie haben im Grunde das erfüllt, dass sie ein Andocken garantieren an dieses ganze Star-Wars-Universum. Aber sie haben sich auch getraut, eben zu sagen, okay, wir sind ein bisschen edgy, wir sind ein bisschen Indie, wir bauen eine ganz andere Art von, wir bauen so eine Stormtrooper-Humor-Szene ein, wir machen so einen Soundtrack, wir engagieren einen Schauspieler wie Werner Herzog, ja, das haben wir noch gar nicht erwähnt, als Auftraggeber für den Mandalorian ganz am Anfang. Und dann sagt Werner Herzog, und deswegen, ich war verliebt in dem Moment, als ich den Trailer gesehen habe, und Werner Herzog sagt, Bounty Hunting is a complicated profession, don't you agree? Und ich habe so gelacht und fand es so geil. Und so viele kleine Sachen hat das alles und es mit so viel Liebe gemacht, dass ich einfach sagen muss, Hut ab vor den Machern dieser Serie, Hut ab vor Jon Favreau, vor Taika Waititi, vor den Schauspielern. Und zum Beispiel auch die Tatsache, dass sie nicht genug Stormtrooper hatten und deswegen haben sie so Cosplayer noch mit reingelassen in den Film, damit sie halt auch genug Leute hatten mit genug Uniformen, weil sie so viele Uniformen nicht herstellen konnten, weil diese Baby-Yoda-Figur so teuer war und so. Ne?
Ja, also du hast sogar das Geld in die richtigen Ecken gesteckt.
Ja, und du hast sogar noch das Gefühl, du hast noch ein Indie-Gefühl, obwohl es eine 15 Millionen Dollar pro Folgeproduktion gewesen ist. Ja, ich meine, ja. Ey. Deswegen, also wir können The Mandalorian nur empfehlen. Wenn ihr jetzt sagt, wir haben das geguckt, das war der letzte Dreck, schreibt uns bitte auch, also mich würde das interessieren, warum ihr das dann irgendwie nicht gut fandet oder vielleicht zu cheesy oder blöd fandet, dann meldet euch doch auch mal, weil wie gesagt, wir haben auch Kumpels, die fanden so, ja, langweiliger Western, was passiert denn da endlich mal was, Tumbleweed, das kann auch sein, aber wir sind auf jeden Fall begeistert, muss ich sagen.
Ja, sind wir. Ich bin wirklich gespannt, was ihr so sagt. Ehrlich gesagt, wir haben ja öfter auch mal jetzt schon verschiedene Meinungen gehabt, minimal verschiedene Meinungen gehabt und andere Einstellungen. Und gerade hier könnte ich mir vorstellen, dass das nicht allen so gefällt. Aber ich, also, ne, schreibt mir. Ich würde mir dann Zeit nehmen, lange und breit rum zu argumentieren, warum doch. Das habe ich ja was angekündigt. Aber nee, ich kann das nicht öfter sagen. Ich bin großer Fan von dieser ersten Staffel tatsächlich. Und ich habe mich darauf so gefreut, dass wir das endlich, also diese Begeisterung endlich hier auch teilen können und haben jetzt ja nicht mal abwarten können, bis die erste Staffel bei Disney Plus mal durch ist.
Absolut. Also es lohnt sich und es ist, wir gucken ja viel Science Fiction und lesen viel Science Fiction. Und wenn man zwischendurch wieder mal so Sachen hat, die einen so richtig kriegen, dann ist das einfach immer was wert. Es gibt so viel Science-Fiction-Produktion, wo man so sagt so, ja, nette Cyberpunk-Geschichte oder was auch immer, aber muss jetzt auch nicht sein. Und das Ding war wirklich so, what the? Und da waren wir halt einfach mega begeistert. Läuft auf Disney Plus, wie gesagt, The Mandalorian. Ihr könnt jetzt mit einsteigen. Die ersten Folgen sind gelaufen. Es kommen noch ein paar. Und ihr habt dann die Chance, da irgendwie ganz vorne mit dabei zu sein. Wir hoffen, das hat euch was gebracht. Wir hoffen, ihr hattet Spaß beim Podcast. Und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Max von Malotki und Jochen Dreier. Macht's gut.
Macht's gut, ciao.